ganz platt gefragt. Ist Wladimir Putin einfach nicht in der Lage, diesen Krieg zu gewinnen?
Ja, dazu müssen wir uns nochmal ganz kurz die Situation an der Front selber anschauen. Man kann also grob im Osten der Ukraine drei Abschnitte unterscheiden. Das ist der sogenannte Nordabschnitt. Das ist der Raum zwischen quasi grob Sumy und Kharkiv. Der Mittelabschnitt, dort wo die Masse der Kämpfe stattfindet, zwischen Kupiansk bis hinunter nach Saporischschja mit diesen Hotspots wie zum Beispiel Okropokrovsk. Und den Südabschnitt, das ist jener Raum von Saporischschja bis hinunter nach Kherson.
Das war eine gute Frage. Warum kann Putin diesen Krieg nicht gewinnen? Da müssen wir mal tiefer reingehen. Warum? Anfangs sah es ja so aus, als würde Russland eine auf die Mütze kriegen. Ganz zu Beginn des Krieges. Ihr erinnert euch, ja? Irgendwann im Laufe des Krieges hat sich das Blatt gewendet. Man hat damals gesagt, dass die Russen, ja, die haben veraltetes Material und die haben Raketen und Flugzeuge, die mit Halbleitern funktionieren, die man Waschmaschinen und Geschirrspülautomaten entnommen hat, ja. Aber trotz SIM-Karten oder Halbleitern aus Waschmaschinen und Geschirrspülern sind die Russen noch am Kämpfen. Ist schon strange, ne? Das mutet schon fremdartig an. Also auf jeden Fall, anfangs sah es aus, als würden die Russen diesen Krieg nicht gewinnen können. Und jetzt mittlerweile hat sich, wir sind ja fast schon im vierten Jahr vom Krieg, hat sich dieses Detail ein bisschen zugunsten der Russen verschoben. Warum kann Putin diesen Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen? Ja, die Antwort ist einfach. Ich sag's mal so, die Russen werden ja von den Chinesen unterstützt. Die Russen werden teilweise auch in begrenztem Maße von Nordkorea unterstützt. Aber Russland kämpft ja nicht nur gegen die Ukraine. Ich denke, wenn Russland nur und ausschließlich gegen die Ukraine kämpfen würde, dann wäre der Krieg längst beendet. Aber es gibt ja viele Fakten, die da ein anderes Bild sprechen. Zum Beispiel wurde die Ukraine seit 2014 auf diese Eventualität hin ausgerüstet, vorbereitet, trainiert. Ja, die Armee der Ukraine. Das heißt, dort standen Kämpfer parat, die vom Westen ausgebildet und ausgerüstet wurden. Russland kämpft ja nicht nur gegen die Ukraine. Russland kämpft gegen das gesamte Waffenarsenal der NATO, der europäischen NATO und der USA-NATO. Ja, Russland kämpft de facto, ist ein Proxy-War, kämpft de facto gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Es kämpft gegen Deutschland, Frankreich, Italien, alles was ihr wollt, gegen diese NATO-Staaten. Ja, und wir haben die besten Waffensysteme, die wir haben, in die Ukraine geschickt. Und dagegen kämpft Russland. Ja, dann bietet der Westen der Ukraine natürlich auch die allerbesten Geheimdienstinformationen im militärischen und zivilen Bereich. Dann haben wir die Airbags-Aufklärungsflugzeuge in der Luft, die der Ukraine Angaben geben oder Infos weitergeben. Dann haben wir europäische, westliche und US-Drohnen in der Luft, ja, im Schwarzen Meer, die eben Aufklärungsberichte weiterleiten an die Ukraine. Ja, zum Beispiel damals, wie innerhalb kürzester Zeit elf russische Generäle eliminiert wurden. Naja, woher haben die Ukraine diese Infos, wo sich diese Generäle befanden? Naja, aus Geheimdienstinformationen, ja, von den Amerikanern oder von den Briten oder von den Deutschen, ich weiß es nicht. Zum Beispiel wurde damals gesagt, dass NATO-Soldaten, hat das nicht der Reisner gesagt damals auch, dass NATO-Soldaten einfach hingingen, die wurden beurlaubt, die sind raus aus der Armee und die haben dann als Zivilisten in den Rängen der ukrainischen Armee gekämpft, obwohl sie eigentlich noch bei der österreichischen oder französischen oder deutschen Spekulation Armee tätig waren. Dann kann man noch das Beispiel anführen. Es wurden ja von der Ukraine in den letzten Wochen ziemlich viel russische Energieinfrastrukturen angegriffen und zerstört. Das war ganz massiv. Aber die Ukraine alleine hätte das nie machen können. Sie haben sich zurückgeschlagen auf die Aufklärungsberichte oder auf die Aufklärung und auf Geheimdienste des Westens. Ohne militärische Aufklärung des Westens und diese Geheimdienstinformationen wäre vom Westen und von den USA wäre das Ganze nicht möglich gewesen.
Haben wir so das Gefühl, sie haben also wirklich viel geleistet, aber jetzt kommt der Moment, wo sie sich dann wirklich zwischen die Laken begeben und dann ein bisschen ausruhen können, so zwischen 1 und 5 in der Früh. Und um 3 Uhr in der Früh kommt ihr Sohn vorbei und sagt zu ihnen, flüsternd ins Ohr, Papa, es brennt. Und in dieser Sekunde werden sie sich denken, das hat er jetzt aber nicht gesagt. Ja. Das ist also nicht wahr, was er jetzt gesagt hat. Und sie versuchen es zu verdrängen, bis ihnen der Brandgeruch in die Nase steigt. Und dann wissen sie, der Sohn hat tatsächlich die Wahrheit gesagt und es ist ernst. Und genau in dieser Situation sind wir. Man flüstert uns ins Ohr, es ist ernst, aber wir wollen das nicht wahrhaben, weil wir sagen, wir haben also eh so viel geleistet und wir haben also immer daran gearbeitet, dass es uns gut geht. Und jetzt auf einmal kommt diese Situation, mit der wir nicht umgehen möchten.
Ja. Ja, liebe Freunde, dann habe ich noch das Thema aufgegriffen aus dem Interview mit dem Brandgeruch. Das Beispiel, was der Oberst Reisner da gebracht hat, wenn eben der Sohn reinkommt früh um 4 Uhr zum Papa, sagt, Papa, da brennt, das Haus brennt, und dass der Papa das nicht wahrhaben will, aber er will es wegdrängen etc. pp. Und dann fiel noch der Satz, auch in der Unterschrift, ja, wir haben immer gearbeitet oder dran gearbeitet, dass es uns gut geht. Das heißt, der Papa will nicht wahrhaben, dass es brennt, und der ist halt da überrascht worden. Vollkommen überrascht worden. Dazu gibt es zwei Punkte anzumerken. Zunächst mal, wenn ich der Papa bin, also der Staat oder die NATO oder irgendeine fremde Armee, eine andere Armee, ja, dann gehe ich abends nicht ins Bett, einfach so und lege mich schlafen, wird schon alles gut gehen. Nee, dann drehe ich vorher mal eine Runde und dann schaue ich, ob die Türen abgeschlossen sind, ob die Fenster abgeschlossen sind, ob da nicht irgendwo eine Kerze brennt und ob da alles im grünen Bereich ist. Ja, und vielleicht, dass die Lichter aus sind, außer ein Licht, das draußen brennen soll, damit der Feind sieht, hoppla, ich wache. Das heißt, darauf kann man sich vorbereiten, dass das Haus nicht abbrennt. Da kann man reingehen in die Prävention. Ja? Wir haben immer daran gearbeitet, dass es uns gut geht. Aber, und das ist jetzt mal so eine Fragestellung meinerseits, haben wir das wirklich gemacht? Haben wir Westler oder die NATO, haben wir wirklich alles getan, dass es uns gut geht? Haben wir alles getan, um zu verhindern, dass dieser Krieg ausbricht? Haben wir auf Diplomatie gesetzt? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Die einzigen, die diplomatisch da eingreifen wollten und auch eingegriffen haben, das war der Donald Trump mit dem Ding in Alaska. Das waren die Chinesen, die immer wieder gesagt haben, an Verhandlungstisch. Das waren die Türken, der Erdogan, der immer wieder gesagt hat, ich biete euch hier eine Plattform, Istanbul, macht da mal, steckt die Köpfe zusammen. Aber von Europa hat man nichts gehört. Ja, oder es gibt keinen europäischen Politiker, der gesagt hat, pass auf, ich packe mal mein Köfferchen, ich fliege mal nach Moskau und ich rede mal mit dem Putin. Ich rede mal, weil wir können einen Krieg nicht durch Waffenlieferungen beenden. Das geht nicht. Ich bin alter Militär, ich bin alter Soldat und ich weiß, dass Waffenlieferungen keinen Krieg der Erde beenden können. Ganz im Gegenteil. Ja, die Kriege werden länger dauern. Sie würden blutiger, wir werden blutiger geführt werden, etc. pp. Ja? Und dann zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass der Westen, der macht es sich leicht. Wir machen es uns leicht. Ob es jetzt die Österreicher sind, die Deutschen, die Franzosen, die Italiener, die Amerikaner und der ganze Rest. Wie meine ich das? Das heißt, wir sind moralisch da auf Abwägen. Wir sagen, okay, wir haben einen strategischen Gegner, das sind die Russen. Um die Russen zu bekämpfen, was machen wir da? Wir schicken Budget in die Ukraine, wir schicken unsere Waffensysteme in die Ukraine. Wir geben denen viel Kohle und viel Material, Panzer, Leoparden, Abrams, Patriot und was weiß ich, Tod und Teufel, Marder, Wiesens, die besten Waffensysteme, Antipersonenminen und hier und da und dort. Die schicken wir gebündelt in die Ukraine. Wir sagen den Ukrainern, nehmt, bitte macht mal, dort ist euer Gegner. Kämpft. Aber Leute, sterben tun die Ukrainer und nicht wir. Und das ist das moralisch Verwerfliche an der Sache. Wir schicken die Ukrainer vor zum Kämpfen und zum Sterben. Und wir, uns kann ja nichts passieren. Aber guten Gewissens, wir liefern. Und das ist moralisch verwerflich. Wenn wir uns schon sagen, okay, wir haben dann Gegner, strategischen Gegner, das ist Russland, dann wäre es ein konsequenter Schluss, wenn wir dann sagen, ja, wir stellen zum Beispiel ein Expeditionskorps auf die Füße, auf die Beine, 500.000 NATO-Soldaten und die schickt man rüber an die Front, an die Hauptkampflinie in die Ukraine. Und dort bekämpfen wir unseren Gegner. Ja, das wäre fair, das wäre aufrichtig und das wäre moralisch best of. Aber das machen wir nicht. Warum? Warum machen wir das nicht? Warum gehen wir nicht den straighten way? Ja, wer A sagt, muss B sagen. Aber nicht so aus dem Hinterhalt, ja, wir haben strategischen Gegner, aber wir trauen uns da persönlich nicht ran, könnte ja gefährlich werden. Wir könnten ja Tote zurückbekommen in Särgen, die dann irgendwo landen, in Köln waren oder in Paris oder was weiß ich. Aber wir machen so, dass die Ukrainer sonst sterben. Wir geben ihnen alles, damit sie vorne an der Front vernichtet werden. Oder kämpfen, solange wie es eben geht. Ja? Aber wir sind doch bitte nicht involviert. Und das ist moralisch bedenklich. That's the point. So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, zum Abschluss noch ein paar Worte meinerseits. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Ja? Jeder Krieg. Ich war an vielen Einsätzen beteiligt mit der französischen Fremdenlegion. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass der Krieg, dass es hier immer nur ein Opfer gibt in diesem Krieg, oder zwei Opfer eigentlich. Das erste Opfer ist die Wahrheit. Wir haben darüber gesprochen. Und das zweite Opfer, das sind immer diese collateral damages. Das sind die Frauen, das sind die Kinder, das ist die zivile Population. Und ich finde, wir sollten alles tun, diesen Krieg zu beenden. Und zwar nicht durch Waffenlieferungen, nicht durch the way of the gun, sondern durch die Rückkehr an den Verhandlungstisch. Vor allem wir Deutschen, wir waren mal eine Nation von Vermittlern. Wir waren eine Nation, die Außenminister zum Beispiel hatte, die im Falle eines Konfliktes anderswo auf der Welt, die sie dann einfach ihr Aktenköfferchen geschnappt haben, die sind dann dahin geflogen und haben beschwichtigt und haben vermittelt. Und diese Skills, die haben wir verloren. Es hört niemand mehr auf uns. Warum? Weil wir die Neutralität total verloren haben. Ja? Und ich glaube, es gibt einen Politiker, der heißt Helmut Schmidt, und der hat mal gesagt, so ähnlich, ja, ich weiß nicht, ob ich es zu 100% zusammenkriege, aber vom Sinn her auf jeden Fall, der hat gesagt, lieber 100 Tage umsonst parlamentieren und über Frieden reden, als 10 Sekunden schießen. That's the point. So, Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich melde mich ab. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, Servus, macht's alle gut. Und ich erbitte mir mächtig viele Kommentare hier unten in der Kommentarspalte.